Jahren streiten sich die Geister über die Art des Erinnerns, über den Ort für das Haus. Heute nun wird ein Zeichen gesetzt, dass dieses Erinnern stattfindet. Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
In Berlin wird heute ein Gedenkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Er soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskriegs und der deutschen Besatzungsherrschaft wurden. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen. Der Gedenkort wird schrittweise zu einem dauerhaften Denkmal ausgebaut. Außerdem soll dort ein deutsch-polnisches Haus entstehen. Als Anfang wird heute ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern enthüllt. An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart gesagt, er setze darauf, dass es wieder zu Verhandlungen über ein Atomabkommen kommt.
Insofern geht es darum, das Atomprogramm zurückzuwerfen und dass jetzt möglicherweise für neue, ernsthaftere Verhandlungen das Fenster offen ist, weil der Iran einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israels sowieso nicht zu Ende führen kann. Diese Chance muss jetzt genutzt werden und ich glaube, da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Tagen entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Sinne zu deeskalieren.
Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurden ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. In Spanien haben gestern wieder tausende Menschen gegen die Auswirkungen des Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Insgesamt haben mehr als 140 Bürgerinitiativen zu den Protesten aufgerufen. Sie kritisieren, dass Wohnungen an Touristen statt an Einheimische vermietet werden. Außerdem überlastet der Massentourismus die städtische Infrastruktur und führe zu Müllproblemen und Wasserknappheit. Die größte Kundgebung gab es auf Mallorca. Die Insel hat knapp 1 Million Einwohner. Im vergangenen Jahr waren dort mehr als 13 Millionen Touristen zu Gast. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt heute ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. rbb24-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte an einer Tankstelle mit Benzin gefüllt haben und dann mehrere Liter vor der Wohnungstür des Nachbarn in der 11. Etage ausgekippt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Wenn das Benzin in Brand gesetzt worden wäre, hätte es eine große Explosion mutmaßlich mit Personenschäden gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll laut Ermittlern nach der Tat selbst eingeräumt haben, Ausländer zu hassen und der Nazi-Ideologie anzuhängen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken, mit Sonne aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und wieder wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarz ist im Studio. Es war die größte Verbrecherjagd, die der US-Bundesstaat Minnesota je erlebt hat. Dort ist jetzt ein Mann festgenommen worden, der für die Schüsse auf eine Politikerin der US-Demokraten verantworten soll. Die Frau und Ehemann wurden dabei getötet. Der mutmaßliche Täter war seit dem Wochenende auf der Flucht. USA-Korrespondent Ralf Borchardt zu den Entwicklungen.
Nach 43 Stunden Großfahndung mit hunderten Einsatzkräften ist der Tatverdächtige von Minnesota gefasst. Nach Polizeiangaben ließ sich der 57-Jährige, der als weiterhin bewaffnet und hochgefährlich galt, am Ende widerstandslos festnehmen. Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee.
There's no question that this is the largest manhunt in the state's history.
Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hortman verschafft und die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann aus nächster Nähe erschossen. In einem Nachbarort feuerte der Mann zahlreiche Schüsse auf einen weiteren Politiker, John Hoffman, demokratischer Senator in Minnesota, und dessen Ehefrau, beide überlebten schwer verletzt. Kurz nach den Taten war im Auto des mutmaßlichen Täters eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden worden. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte nach der Festnahme, diese Art explodierender Gewalt dürfe nicht zur Normalität werden.
A moment in this country where we watch violence erupt, this cannot be the norm. Now's the time for us to recommit to the core values of this country.
Das Land müsse sich jetzt wieder auf seine Grundwerte zurückbesinnen, so Walz.
Informationen von Ralf Borchardt waren das. Vor einem Vierteljahrhundert hat die damalige Bundesregierung beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen. Bekanntermaßen gilt das Aus für Atomkraftwerke als Energiequelle auch unter der aktuellen Regierung. Für Atomkraftwerke, nicht aber für die Atomenergie. Die Kernfusion soll nämlich unsere Energieversorgung künftig mit sichern. Bundeskanzler Merz verkündete, Deutschland will den ersten Fusionsreaktor der Welt bauen. Und Thomas Klinger ist einer von denen, der das möglich machen soll. Er leitet am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald das Fusionsexperiment Wendelstein 7X. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist denn Wendelstein 7X?
Wendelstein 7X ist ein Fusionsexperiment vom Typ Stellarator. So, Stellar ist ja der Stern, also der Sternenbringer, ganz poetisch. Und das ist eine Großanlage, wiegt etwa 1000 Tonnen. Ist über ein gutes Jahrzehnt gebaut worden und ebnet den Weg zur Fusion, ist noch nicht am Netz.
Was passiert da genau bei der Kernfusion?
Bei der Kernfusion werden Wasserstoffkerne verschmolzen zu Helium, wie in der Sonne. Das ist im Prinzip genau der Prozess in der Sonne, bloß in etwas anderen Bedingungen, die wir hier auf der Erde schaffen müssen. Und das ist unsere Aufgabe.
Aha, das heißt also, es gibt da noch ein paar Probleme bei der Umsetzung. Wo sind die größten Herausforderungen?
Naja, so wie die Sonne kann man es natürlich nicht machen, sondern wir müssen da einige Tricks und Kniffe benutzen, dass das eben halt auf der Erde machbar ist. Und dafür braucht man sehr starke Magnetfelder, sozusagen dieses Sonnenplasma, dieses heiße Gas, um das heiß zu bekommen. Und dieses Magnetfeld, das muss richtig sein, das muss richtig geformt sein. Das ist eine der größten Kopfschmerzen dann dabei. Das haben wir eigentlich schon ganz gut im Griff. Und dann muss man sich noch ein paar andere Dinge kümmern. Aber eigentlich ist es erstmal das Magnetfeld, die Form des Magnetfelds.
Also die Form des Magnetfelds, die größte Herausforderung, wenn ich mir vorstelle, dass es dann so heiß ist wie auf der Sonne, dann braucht man aber auch ganz gute Baumaterialien dafür, oder?
Nee, gerade nicht, weil das Magnetfeld hält dieses sehr heiße Gas von eben diesen Materialien zahm.
Es heißt,
je besser das Magnetfeld ist, desto weniger Ansprüche an die Materialien.
Okay, es heißt ja, diese Kernfusion, das sei eben eine unerschöpfliche und klimafreundliche Energiegewinnung, aber ist es auch eine sichere Form der Energiegewinnung? Denn radioaktive Elemente braucht es ja auch dazu.
Ja, man muss sich also es ist eine Nukleartechnologie. Das heißt, man muss sich mit Strahlenschutz auseinandersetzen. ganz normal Strahlenschutz machen, wie bei Beschleunigern oder beim Zahnarzt. Ich will es nicht verharmlosen, aber Strahlenschutz ist eigentlich Standard. Der große Unterschied ist, dass kein radioaktiver Müll in diesem Sinne bleibt. Also das heißt, dieser hochradioaktive Abfall, der über einige 10.000 Jahre sehr sicher in tiefen geologischen Strukturen gelagert werden muss, das gibt's da nicht.
Okay, keine atomaren Abfälle dann eben. Und diese Kernfusion, ist das absehbar, dass es auch eine wirtschaftlich tragbare Energiequelle ist? Also der Bau der Reaktoren soll ja wahnsinnig teuer sein.
Ja, das sind Großanlagen und Großanlagen sind teuer, wie alle Großanlagen. Also ein großes Braunkohlekraftwerk ist auch teuer, nebenbei gesagt. Ja. Das heißt, das ist eine große Investition und die muss sich dann natürlich amortisieren über die Jahre. Das heißt also, solche Anlagen müssen einfach sauber durchlaufen, 300 Tage im Jahr und 24/7. Das ist so das Ziel, was das ist. Das muss die ganze Zeit liefern, liefern, liefern. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, ab dem das profitabel wird.
Und wie weit sind Sie da, zum Beispiel bei Wendelstein 7X?
Naja, das ist ja eine Forschungsanlage. Also damit erzeugen wir noch gar keinen Strom, weil es eine Forschungsanlage ist, wo wir eben halt genau dieses Magnetfeld genau untersuchen und herausfinden, wie das nun wirklich genau aussehen muss. Das dient dazu, dass wir den Weg ebnen zu einem Kraftwerk. Denn gerade weil es eine solche große Investition ist, muss das ja sitzen. Da muss man ja wissen, was man tut. Da kann man nicht 100 Stück ausprobieren, bevor man das denn hinbekommen hat. Entsprechend erforschen wir die gesamten technischen und auch wissenschaftlichen Grundlagen dafür. Und das ist dann der Ausgangspunkt für den Bau des ersten Kraftwerks.
Über das ja schon dieses Kraftwerk, Fusionsreaktor, ja schon sehr lange gesprochen wird als künftige Technologie. Was denken Sie, wann ist realistisch, dass so ein Fusionsreaktor in Deutschland stehen kann?
Ja, das mit dem sehr lange Sprechen ist immer so eine Sache, Also unsere Forschung ist ja immer sehr zielgerichtet gewesen. Das heißt also, über dieses Ziel hat man immer schon gesprochen. Das heißt, damit man auch weiß, wo man hin muss. Und dieses wie lange, ja, das hängt eher so von Entscheidungen ab, also von wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen. Und das ist ein bisschen außerhalb unserer Sphäre im öffentlichen Dienst.
Weil Sie meinen also, es muss das Geld freigemacht werden dafür, wenn man so etwas will?
Jemand muss entscheiden, das bauen zu wollen. Ob es jetzt der Staat macht oder ob es jetzt eine Firma macht. Das kann kein Max-Planck-Institut machen. Wir stellen die technische und wissenschaftliche Basis dafür her. Die Entscheidung passiert woanders. Wir sind jetzt so weit, dass die Basis jetzt schon immer solider wird, sodass es jetzt so immer mehr möglich wird, diese Entscheidung zu fällen. Also das heißt, es wird immer sicherer. Und interessanterweise hat sich jetzt plötzlich auch so eine Start-up-Szene gebildet, die da sehr ernsthaft einfach mal einsteigen will, die sowas bauen will.
Das sagt Thomas Klinger. Er ist am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald und leitet dort das Fusionsexperiment Wendelstein 7X, eine künftige Energiequelle durch Kernfusion. Danke fürs Gespräch, Herr Klinger.
War mir eine Freude.
Mir auch. 10.13 Uhr haben wir es jetzt. Zu einem anderen Thema, einem Prozess in Frankfurt am Main. Da könnte heute der Prozess gegen einen syrischen Arzt zu Ende gehen, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen wird. Der Arzt hatte zuletzt in Hessen gelebt und gearbeitet, darum da der Prozess. Heike Berufka aus Frankfurt fasst den Fall des sogenannten Folterarztes zusammen.
Alaim war Assistenzarzt in einem Militärkrankenhaus und in zwei Geheimdienstgefängnissen. Er soll ein Anhänger des mittlerweile gestürzten Präsidenten Assad gewesen sein und zwischen 2011 und 2012 syrische Regimekritiker gefoltert haben, zwei von ihnen zu Tode. Vom Oberlandesgericht Frankfurt haben Zeugen unvorstellbar schreckliche Quälereien und Misshandlungen beschrieben. Ein Gutachter hat Alaim Sadismus attestiert. Die Bundesanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, die besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung gefordert, während Alaim und seine Verteidiger von einer Verwechslung sprechen. Geflüchtete haben ihn als den Folterarzt wiedererkannt.
Das Urteil soll also heute im Laufe des Vormittags fallen. 10.14 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer dringenden Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Heilstätten gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der rechten Spur.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Bayern sind mit einem Kantersieg in die umstrittene und auf 32 Teams aufgeblähte Club-Weltmeisterschaft in den USA gestartet. Der Amateurclub Auckland City aus Neuseeland war bei der 0-10 Klatsche in Cincinnati heillos überfordert. Florian Eckel.
12 Uhr mittags, knapp 30 Grad und dann muss Oldie Thomas Müller in dieser einseitigen Partie gegen Auckland City auch noch durchspielen.
Also ich muss die Per Mertesacker Eistonne rausholen. 90 Minuten waren schon anstrengend.
Der Auftakt der Bayern bei dieser Club-WM 10-0 gegen die Amateurkicker aus Auckland. Einseitig ist noch leicht untertrieben. Schon das 6-0 zur Pause lässt vermuten, dass die Bayern auch mit offenen Schnürsenkeln hätten spielen können. Für Thomas Müller hat der Sieg dennoch eine wichtige Aussage.
Dass wir gut drauf sind, dass wir wenig Anpassungsschwierigkeiten hatten, dass wir sehr zielstrebig Fußball gespielt haben. Ich würde mal sagen, ein kleiner Charaktertest. Man kann viele Ausreden auch finden für eine vielleicht weniger gute Leistung.
Denn teilweise sind Spieler wie Harry Kane erst 2 Tage zuvor in den USA angekommen. Die Vorbereitung nicht ideal. Dennoch will Sportvorstand Eberl das Positive hervorkehren.
Ich glaube, ihr habt die nächsten Tage was zu schreiben, weil genau das sind die Geschichten, die dieses Spiel heute hergegeben hat. Kingsley Coman, der das erste Tor der Geschichte geschrieben hat in dieser Club-Weltmeisterschaft. Sacha Boué, der ein Tor gemacht hat. Lennart Kahl sein Debüt gegeben. Jamal ist wieder da, gleich mit dem Hattrick.
Und Thomas Müller kann nach seinem Doppelpack gegen die Neuseeländer längst nicht alle Trikottauschwünsche seiner Gegner erfüllen.
Mehr als ich Trikots da habe, aber das ist natürlich auch klar, dass für die Jungs von Auckland, dass das natürlich ein Highlightspiel war. Und von mir wird es nicht mehr allzu viele Bayern-Trikots geben, deswegen ist ein rares Gut.
Jetzt können sich die Bayern erstmal zurücklehnen, sich akklimatisieren und dann am Wochenende nochmal voll durchstarten. Denn gegen die Boca Juniors aus Argentinien kommt auf Spaßvogel Müller und Co. ein anderes Kaliber zu.
Da haben wir richtig Boca. Ja, ohne Tor. Nee, natürlich. Ich sag mal, in Miami gegen Boca Juniors zu spielen, ich glaube, die Stimmung wird auch noch aufgeheizter sein, noch interessanter.
Weil der 35-malige argentinische Meister anders als Auckland City nicht als Club-WM-Tourist kommt. Immerhin müssen die Bayern dann wenigstens nicht wieder zur Mittagszeit ran.
Und wir gehen zur U21 EM. Da gibt es einen zweiten Sieg im zweiten Spiel für Deutschlands U21 Junioren. Sie haben 4-2 gegen Tschechien gewonnen und damit bereits das Viertelfinale erreicht. Sarah Schwedmann.
Ein Tor, 2 Vorlagen. Stürmer Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer weiteren Gala-Vorstellung vorzeitig ins EM-Viertelfinale geführt. Mit einem überzeugenden 4-2 in Dunajská Streda gegen Tschechien unterstrich das deutsche Team seine Titelambitionen. Durch Tore von Hannovers Nicolo Tresoldi und Paul Nebel von Mainz 05 bereits vor der Pause, sowie Nick Woltemade per Kopf sein 4. Turniertor und Kapitän Erik Martel per Abstauber in der 2. Hälfte führte Deutschland mit 4-0, bevor Tschechien eine halbe Stunde vor Schluss durch ein Eigentor und nach einer Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr noch auf 2-4 herankam.
Sarah Schwedmann war das für den Sport.
Werbung.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Heute ist es überwiegend trocken, wenn der Regen dann abgezogen ist. Heute Vormittag Richtung Polen. Dann gibt es immer noch viele Wolken. Ein bisschen Sonne, ziemlich böigen Nordwestwind und Höchstwerte am Nachmittag bis 24 Grad. Im Moment sind wir zwischen 16 und 17 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Patrick Buchmüller.
Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Hallstätten. Behinderungen nach einem Unfall auf der rechten Spur. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand steht ein defekter LKW. Die rechte Spur ist gesperrt. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz ist zwischen Quitzow und Perleberg Nord nach einem Unfall gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf, rund um den Alexanderplatz, auf der Friedrichstraße sowie einigen zuführenden Straßen und auf der Paulstraße in Moabit. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Und in Tiergarten die Klingelhöfer Straße wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Allen unterwegs, gute Fahrt.
20 nach 10 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Mit dem Überfall auf Polen vor 85 Jahren begann nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch die Schreckensherrschaft der Nazis über Polen. Schlimmer als bei jedem anderen deutschen Nachbarn. Wir suchen seit Jahrzehnten einen Weg, daran zu erinnern. Heute ist ein erster Schritt getan. Nachrichten hat Patrick Buchmüller.
In Berlin wird heute ein Gedenkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Er soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges und der deutschen Besatzungsherrschaft wurden. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen. Der Gedenkort wird schrittweise zu einem dauerhaften Denkmal ausgebaut. Außerdem soll dort ein deutsch-polnisches Haus entstehen. Als Anfang wird heute ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern enthüllt. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, hat im RBB 24 Inforadio auf die Bedeutung des Projekts hingewiesen. Das Gespräch mit ihm hören Sie nach diesen Nachrichten. Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei haben am frühen Morgen iranische Raketen die Stadt Tel Aviv und weitere Ziele im Land getroffen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Mehrere Male in der Nacht heulten die Sirenen in Israel auf. Im Großraum Tel Aviv trafen Raketen mehrere Wohnhäuser, darunter zwei hohe Wohngebäude. Bilder zeigen, wie die unteren Etagen eines mehr als 20-stöckigen Hochhauses in Flammen stehen. Rettungskräfte müssen eingeschlossene Menschen aus dem Haus bergen. Auch Drohnen waren an dem Angriff aus dem Iran beteiligt, die Israel vor allem aus dem Norden und Süden angriffen. Auch die israelische Armee flog in der Nacht weiter Luftangriffe im Iran. Ziele sollen ein Munitionslager unter der Erde in der Nähe der Atomanlage Fordow gewesen sein, sowie erneut auch die Atomanlage Natanz.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem aktuellen Bericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. Die Friedensforscher schätzen, dass es derzeit über 12.200 atomare Sprengköpfe gibt. Zu 90% befinden sie sich im Besitz der USA und Russlands. Während sich das Tempo der Demontage nuklearer Sprengköpfe verlangsame, würde die Stationierung neuer Kernwaffen beschleunigt, heißt es weiter. Fast alle neuen Atommächte arbeiteten an der Modernisierung und Aufrüstung ihrer Arsenale. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel finde zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage in Kananaskis zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Ein flüchtiger Straftäter hat sich freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgemeldet. Wie die Justizverwaltung dem RBB mitgeteilt hat, war er vor einer Woche nicht in die JVA zurückgekehrt. Angela Ulrich, RBB 24.
Der 39-jährige Mann saß unter anderem wegen 2 Raubtaten in Haft für 5 Jahre. Er war am Pfingstsonntag nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit vergangenem Herbst. Alle anderen waren problemlos verlaufen. Die Polizei hatte nach dem Mann gesucht. Der ist nun freiwillig ins Gefängnis zurückgekehrt. Schon früher waren Straftäter der JVA Tegel bei Ausgängen geflüchtet. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger nicht von Ausgängen zurückgekehrt. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Seit 7 Uhr ist der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag ca. 18 Uhr komplett gesperrt. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die seien regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken, mit Sonne aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 16 und in Marzahn 17 Grad, in Zehdenick 15 und in Fürstenwalde 18 Grad. Morgen dann wieder mehr Sonne als Wolken und wieder wärmer, 24 bis 27 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte ist im Studio. Am Platz der Republik in Berlin, ganz nah in Sichtweite vom Kanzleramt und Bundestag, wird heute ein Gedenkstein eingeweiht für die polnischen Opfer von deutscher Krieg und Besatzung 1939 bis 45. Das an einem historischen Ort, denn hier, wo der Stein enthüllt wird, stand die Krolloper, in der Adolf Hitler den Überfall auf Polen verkündete, vor fast genau 85 Jahren. Ein Stein also. Kein Polen-Mahnmal, kein Gedenkort Polen, über die debattiert wurde in der Vergangenheit. Und auch kein deutsch-polnisches Haus, was aber an dieser Stelle entstehen soll. So hofft der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Knut Abraham zumindest, mit dem ich über die Bedeutung dieses Steins gesprochen habe.
Im Vordergrund des Gedenkens muss natürlich ein Symbol stehen, wo Menschen in Ruhe der Angehörigen gedenken können, der Opfer gedenken können, der auch ganz schwierigen deutsch-polnischen Geschichte gedenken können. Und es ist auch ein bisschen, Sie haben auf die zeitlichen Zusammenhänge hingewiesen, es ist auch so, dass die Letzten der Erlebnisgeneration, der Opfergeneration von uns gehen. Und das alles bringt uns dazu, den Denkmalsanteil an dem Gesamtprojekt jetzt nach vorne zu ziehen und mit diesem vorläufigen Denkmal ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir diese bisher vorhandene in erinnerungspolitische Lücke schließen.
Aber es hat sich ja dann doch alles sehr, sehr verzögert mit diesem Haus, auch weil lange darüber debattiert wurde. Welche Widerstände haben denn diesen Erinnerungsort immer wieder verzögert?
Es gab keine Widerstände in dem Sinne, sondern es hat wirklich eine ganz intensive Auseinandersetzung darum gegeben, wie gedacht werden soll. Für die Polen steht vor allem der Erinnerungsstein, das Denkmal an die Opfer im Vordergrund. Als Deutsche müssen wir aber sagen, es muss erklärt werden, es muss klar gemacht werden, dass da nicht nur ein Stein mit einer Inschrift ist, sondern der historische Kontext erläutert werden soll. Daher die Idee des deutsch-polnischen Hauses, das eben drei Elemente haben soll. Ganz wichtig und an erster Stelle natürlich das Denkmal. Aber dann soll dieses Haus eben auch ein Informationsanteil haben, also ein Lernort sein über deutsch-polnische Geschichte und eben besonders diese schrecklichen sechs Jahre des Krieges und der deutschen Gewaltherrschaft. Und es soll natürlich auch ein Ort der Begegnung werden. Und die Konzeptionierung, die Planung, die Umsetzung vieler Ideen, die es dazu gibt und gab, das ist ein komplizierter Vorgang gewesen, der auch noch nicht abgeschlossen ist, weswegen wir heute zunächst ein vorläufiges Denkmal einweihen und uns aber sehr bemühen müssen, im Deutschen Bundestag schnell zur endgültigen Beschlussfassung zu kommen.
Aus polnischer Sicht reicht zumindest für nicht alle dieser Ort. Polens neuer Präsident, Nawrocki zum Beispiel, will ja nicht nur diesen Ort noch anders haben, sondern er hält auch an den Reparationsforderungen fest. Die alte PiS-Regierung verlangte ja 1,3 Billionen Euro von Deutschland. Wie steht es da also um die deutsch-polnischen Beziehungen in dieser neuen Konstellation?
Zur Frage der Reparationen ist das Notwendige von mehreren Bundesregierungen immer wieder unterstrichen worden. Völkerrechtlich, rechtlich ist diese Frage abgeschlossen. Nur ist es so, und deswegen sprechen auch wir beide ja heute darüber, natürlich bleibt ein politisches Handlungsfeld, in dem wir operieren. Und auch dafür ist dieses Denkmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bin sicher, dass unsere Bemühungen auch die Anerkennung des neu gewählten Präsidenten finden werden.
Bundeskanzler Merz war ja schon bei seinem Antrittsbesuch in Warschau. Er hat dort auch von Wiedergutmachung gesprochen. Also keine Reparation, aber Wiedergutmachung soll es geben. Was heißt das konkret?
Ja, das ist genau wichtig. Das ist der Unterschied. Wiedergutmachung soll beschreiben den guten, den positiven deutschen Willen, Zeichen zu setzen. Das geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist es, auch ein durchaus materielles Zeichen zu geben an diejenigen, die diese schrecklichen Jahre überlebt haben, die Opfer deutscher Verbrechen geworden sind.
Was heißt das, ein Zeichen?
Ein Zeichen heißt, dass es um finanzielle Bemühungen geht, diesen Menschen, die ja in einem hohen Alter sind, unter die Arme zu greifen durch tatsächlich materielle Unterstützung. Das ist der eine Aspekt der Sache. Der zweite Aspekt ist die aus der Geschichte herkommende Verantwortung, in dem Sinne wieder gut zu machen, dass Polens Sicherheit auch für uns von zentralster Bedeutung ist. Und das hat ja der Bundeskanzler unterstrichen. Also Ansatz, keine Reparationen, das ist geschlossen, aber eine humanitäre Geste gegenüber den noch lebenden Opfern und zukünftig ein noch stärkeres deutsches Engagement für die Sicherheit unseres Nachbarlandes.
Und wann kommt nun das deutsch-polnische Haus? Was glauben Sie?
Ich glaube, dass wir zunächst einmal an der Verfestigung des heute einzuweihenden Denkmals arbeiten werden. Das Provisorium ist auf 5 Jahre angelegt und ich bin ziemlich sicher, dass wir es schaffen werden, in den 5 Jahren zu einer endgültigen Gedenklösung zu kommen. Beim Haus könnte es noch etwas länger dauern, denn da geht es tatsächlich um den endgültigen Standort und der steht in Konkurrenz zu anderen Erinnerungsprojekten. Das könnte noch etwas dauern, aber das Denkmal sehe ich in den nächsten 5 Jahren in seiner endgültigen Form Realität werden.
Knut Abraham von der CDU, Polen-Koordinator der Bundesregierung und jetzt dabei bei der Eröffnung des provisorischen Denkmals für die polnischen Opfer der Nazi-Herrschaft in Berlin. 10.32 Uhr haben wir es jetzt. Dieser Angriff war ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens und geht uns alle an. Das sagte gestern Brandenburgs Innenminister René Wilke, nachdem Vermummte ein Fest für Vielfalt in Bad Freienwalde im Märkisch-Oderland angegriffen haben. Was genau passiert ist, schildert unser Redakteur Hans Gerbott.
Die Veranstaltung wurde gerade noch aufgebaut. Da haben auf einmal 10 bis 15 Vermummte das Fest gestürmt, teilweise wohl mit Holzlatten und anderen Schlagwaffen ausgestattet und sind auf die Menschen dort losgegangen. Das kam völlig aus dem Nichts, total überraschend. Das hat uns ein Besucher der Veranstaltung gesagt, der sich den Angreifern entgegengestellt hat und dann selbst geschlagen wurde.
Ich habe sowas noch nie erlebt im Live. Hier schockiert es mich kurz, meine Frau und sind auch Kinder mit dabei. Ich kann damit ab, aber es sind da Familien, Frauen und Kinder, die es trifft. Das ist viel schlimmer.
Und Zeugen vor Ort beschreiben die Täter als männlich, jung, durchtrainiert. Das passt auch zu einem Video in den sozialen Medien. Da kann man einen der Angreifer sehen, dunkel gekleidet, sportliche Statur, schwarz-weiße Sturmhaube. Und er versetzt jemanden einen Faustschlag und rennt anschließend weg, auch weil mehrere Menschen eingreifen und versuchen, ihn zu stoppen.
Soweit unser Inforadio-Redakteur und er erzählt auch, was bislang über die Hintergründe dieser Tat bekannt ist.
Noch nichts Genaues, weil die Täter auch alle unerkannt fliehen konnten und die erste Fahndung der Polizei keine Ergebnisse gebracht hat. Aber es liegt natürlich nahe, dass die Angreifer aus der rechtsextremen Szene kommen. Der Titel der Veranstaltung war Bad Freienwalde ist bunt. Es sollte eine Drag Queen auftreten. Eine Schülerinitiative wollte auf queeres Leben aufmerksam machen. Es sollte um die Situation von Flüchtlingen gehen. Also da liegt die Vermutung nahe, dass Rechtsextreme diese Veranstaltung verhindern wollten. Und eine Veranstalterin des Fests hat uns auch schon von einer aggressiven Stimmung im Vorfeld berichtet.
Wir haben hier eine rechte, aggressive Grundstimmung in der Stadt. Zum Beispiel wurden ein Großteil unserer Plakate entfernt. Und ja, also Menschen, die queer sind, die aus anderen Ländern kommen, die anders aussehen, die links denken und auch handeln, werden hier angegriffen und müssen um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten.
In einem Statement der Veranstalter, das man online jetzt schon finden kann, sprechen sie auch von einem rechtsextremen Angriff. Bestätigt ist das, wie gesagt, von der Polizei noch nicht, aber die Ermittlungen werden vom Staatsschutz geführt. Und das zeigt zumindest, dass die Ermittler auf jeden Fall von einer politisch motivierten Tat ausgehen.
Mutmaßlich Rechtsextreme haben gestern eine Veranstaltung für Vielfalt in Bad Freienwalde angegriffen. Informationen waren das von unserem Redakteur Hans Gerbert.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Modern, digital, günstig. So präsentiert sich die Berliner Versicherung Element Insurance. Sie galt als Hoffnungsträger, um frischen Wind in die Branche zu bringen. Inzwischen ist das Unternehmen insolvent. Die bisherigen Kunden der Versicherung könnten auf ihren Schäden zumindest teilweise sitzen bleiben, berichtet Wirtschaftsreporter Jonas Pospisch.
Als Andrea Müller ihren Job verliert, will sie sich dagegen juristisch wehren. Kein Problem, denkt sie, dafür hat sie ja eine Rechtsschutzversicherung. Doch wenig später erfolgt nach der Kündigung der zweite Schock. Ihre Versicherung, die Element Insurance AG, will die 540 Euro Anwaltskosten nicht zahlen, denn sie ist insolvent.
Dass dann beides wegfällt, auf das man sich eigentlich verlassen hat, das war dann schon ein wenig wie Teppich unter den Füßen wegziehen und ein Gefühl der Ohnmacht.
Tausende Versicherte erleben Ähnliches, egal ob Rechtsschutz, Wohngebäude oder Tierkrankenversicherung. Und viele erfahren erst mit der Insolvenz, dass sie bei der Element Insurance AG versichert sind. Denn die Versicherung vertreibt ihre Produkte nicht selbst, sondern über Partner, sogenannte Assekurateure. Was dahinter steckt, erklärt Versicherungsanwalt Tobias Strübing.
Über dieses Geschäftsmodell, die Zusammenarbeit mit Assekurateuren, spare ich mir natürlich administrativen Aufwand, ja, weil die im Zweifel bevollmächtigt werden, das Risiko zu prüfen. Die werden bevollmächtigt, Versicherungsverträge auch durchaus auszustellen.
Das Ergebnis? Recht günstige Versicherungsbeiträge für die Kunden. Dass die Element Insurance, der sogenannte Risikoträger, hinter den Versicherungen der Vertriebspartner war, stand zwar im Kleingedruckten. Aber damit, dass einer Versicherung das Geld ausgeht, haben die Kunden natürlich nicht gerechnet. Aus gutem Grund.
Die Element Insurance AG ist seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahr 1999 auch das erste Versicherungsunternehmen dieser Größenordnung, das im Rahmen eines Insolvenzverfahrens abgewickelt werden muss,
schreibt der Insolvenzverwalter. Bei ihm können Kunden der Versicherung ihre Ansprüche anmelden. Allerdings ist wahrscheinlich, dass sie nur einen Teil ihres Geldes zurückbekommen. Die Verträge eines Versicherers enden automatisch mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Wer so seinen Versicherungsschutz verliert, sollte schnell einen Ersatz finden, rät Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Insbesondere bei existenziellen wichtigen Versicherungen wie Haftpflicht, wie Wohngebäude und andere, die sind ganz, ganz wichtig, da sollte keine Lücke bestehen.
Offen bleibt die Frage, ob die zuständige Aufsichtsbehörde BaFin schneller hätte eingreifen müssen, um die Kunden der Element Insurance zu schützen. Die Behörde weist das zurück. Man habe unverzüglich nach Bekanntwerden der Überschuldung einen Insolvenzantrag für den Versicherer gestellt. Zu konkreten Warnsignalen vor einer Überschuldung der Element Insurance will die BaFin sich nicht äußern und verweist auf eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht.
Und die ganze Geschichte hinter der Pleite von Element Insurance können Sie heute Abend auch in der Sendung Supermarkt sehen, 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Doch relativ viele Wolken heute am Himmel, aber es soll vorwiegend trocken bleiben. Nur ein bisschen Sonne dann heute dann zu sehen. Der Wind ganz schön böig heute. Der Regen zieht aber ab bis zum Mittag Richtung Polen. Die Temperaturen zur Stunde 17 bis 18 Grad. Bisschen wärmer wird's noch. 21 bis 24 Grad maximal. Morgen dann wieder deutlich wärmer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Patrick Buchmüller.
Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Hallstätten. Behinderungen nach einem Unfall auf der rechten Spur. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand. Ein defekter LKW. Die rechte Spur ist gesperrt. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz zwischen Quitzow und Perleberg Nord. Nach einem Unfall ist die Richtungsfahrbahn gesperrt.
Zum Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf, rund um den Alexanderplatz, auf der Friedrichstraße sowie einigen zuführenden Straßen und auf der Paulstraße in Moabit. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Kaulsdorf, die Chemnitzer Straße, zwischen Eichertstraße und Wernitzer Straße steht wegen eines Kraneinsatzes für beide Richtungen nur eine Spur im Wechsel zur Verfügung. Und Tiergarten, die Klingelhöfer Straße, wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Allen unterwegs gute Fahrt.
20 vor 11 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Als der Reichstag brannte, 1933, sind die Abgeordneten kurzerhand in die Krolloper im Tiergarten umgezogen. Und hier verkündete dann Adolf Hitler 6 Jahre später, dass seit 5.45 Uhr zurückgeschossen werde. Auf Polen. Jetzt steht hier ein Denkmal. Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
In Berlin wird heute ein Gedenkstein für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Der Findling soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem soll dort künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Auch auf das Zentrum des Landes gab es Raketenangriffe des Iran. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es nach Medienberichten Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist bereits in Kananaskis in den Rocky Mountains eingetroffen, ebenso US-Präsident Trump. Aus Kanada Martin Ganselmeier.
Vor seinem Abflug nach Kanada sagte Trump, es gebe gute Chancen, dass sich Israel und Iran bald auf einen Waffenstillstand einigen, fügte jedoch hinzu, dass Länder manchmal die Dinge erst einmal ausfechten müssen. Alle wissen, dass es ohne die USA nicht geht, weder im Nahen Osten noch in der Ukraine, auch nicht im weltweiten Handel. Deshalb bemühen sich die 6 anderen darum, Trump konstruktiv einzubinden. Auf eine gemeinsame Abschlusserklärung wird diesmal bewusst verzichtet. Statt über Klimawandel wird über Waldbrandbekämpfung gesprochen. Als Erfolg gilt, wenn Trump bereit wäre, den Druck auf Putin zu erhöhen und der Boden für Handelsdeals bereitet wird, um den Zollkrieg zu beenden.
In Bonn bereiten ab heute tausende Regierungsvertreter und Experten den Weltklimagipfel in Brasilien Ende des Jahres vor. Zu den drängendsten Fragen der Konferenzteilnehmer gehören, wie weltweit verbindlich mehr CO2 eingespart werden kann und wie ärmere Länder des globalen Südens finanziell unterstützt werden können. Bisher gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, wie genau das Geld verteilt werden soll. Überschattet werden dürfte das Treffen außerdem vom angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Ein flüchtiger Straftäter hat sich freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgemeldet. Wie die Justizverwaltung dem RBB mitgeteilt hat, war der Mann am Pfingstsonntag nach seinem 94. Freigang nicht in die JVA zurückgekehrt. Die Berliner Polizei hatte erfolglos nach dem 39-Jährigen gesucht, der unter anderem wegen Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt. Die Flucht aus der JVA Tegel war nicht die erste. Im Juni 2024 waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger nicht von Ausgängen zurückgekehrt. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt heute ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Der 35-jährige Angeklagte soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. Er soll mehrere Liter Benzin vor dessen Wohnungstür in der 11. Etage ausgegossen haben. Eine Nachbarin rief noch rechtzeitig die Polizei. Gegenüber den Beamten soll der 35-Jährige damals geäußert haben, er hasse Ausländer. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken. Mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Steglitz 16 und in Marzahn 17 Grad. In Zehdenick 15 und in Fürstenwalde 18 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und wieder wärmer. 24 bis 27 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Sonntag, 11.59 Uhr. Der ZDF-Fernsehgarten ist wieder da. Vor 25 Jahren moderierte sie zum ersten Mal die erfolgreichste Unterhaltungssendung am Sonntagvormittag.
Ich bin Andrea Kiebel. Sie können gerne Kiwi zu mir sagen. Ich mag das total. Sage Ihnen Hallo zu Hause und herzlich willkommen auf dem Lerchenberg.
So hieß es noch im Mai zum Saisonstart. Der aktuelle ZDF-Fernsehgarten, ausgerechnet die Jubiläumsausgabe, eine Sendung ohne Andrea Kiebel. In einer ZDF-Pressemitteilung vom Samstag hieß es zum Grund, ZDF-Moderatorin Andrea Kiebel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen. Jörg Wagner begrüßt Sie zum Medienmagazin hier im RBB 24 Inforadio. Mit einem Blick auf den Krieg vor der sprichwörtlichen Haustür in der Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sollen seit Beginn des Krieges 1 Million russische Soldaten getötet oder verletzt worden sein. Das meldeten verschiedene Medien in den vergangenen Tagen. Angaben zu ukrainischen Opfern sind darin nicht enthalten. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Zahlen nicht. Das US Center of Strategic and International Studies gab kürzlich eigene Schätzungen bekannt. 250.000 russische Soldaten sind demnach bisher gefallen. 700.000 wurden verwundet. Die Ukraine verzeichnet rund 400.000 Opfer unter den Soldaten. Darunter seien zwischen 60.000 und 100.000 Tote. In Russland läuft derzeit bis zum 15. Juli die offizielle Frühjahrseinberufung zur Armee und sie gilt als die aggressivste seit Jahren. 160.000 Rekruten will man in Russland mit dieser Frühjahrsoffensive einziehen. Der freie Krisenreporter Roman Schell hat zu diesem Thema in Russland, Spanien und Armenien recherchiert. Ich fragte ihn, wie die Rekrutierung ablaufe.
Es gibt Dutzende Videos aus verschiedenen Städten Russlands. Zum Beispiel Dutzende vermummte, maskierte Polizisten stürmen Fitnessstudios, Saunas, Märkte, Einkaufszentren und die Männer werden auf den Boden gezwungen. Dann werden Papiere von allen Leuten im Fitnessstudio zum Beispiel oder in der Sauna oder auf einem Markt kontrolliert. Und viele Männer, ich weiß nicht, wie sie das dann vor Ort entscheiden, wer jetzt zum Militärkommissariat muss und wer nicht. Viele werden in die Militärkommissariate gebracht, ihnen werden Handys weggenommen und dann werden sie geprüft, gesundheitlich geprüft. Es gibt dann einen Gesundheitscheck und ganz viele werden dann direkt in die Militärstützpunkte gefahren. So sieht es aus.
Nun läuft ja die propagandistische Vorbereitung und die Rekrutierung von Kriegen seit rund 100 Jahren auch über elektronische Medien. Was konntest du denn aktuell in Russland zur Frühjahrseinberufung beobachten?
Die staatliche Propaganda wird auch dieses Jahr massiv eingesetzt. Es gibt natürlich auch im Fernsehen ganz viele Werbespots, die laufen rund um die Uhr. Sie sind auch sehr professionell produziert, muss ich sagen, im Stile von Hollywood-Trailern. Zwei aktuelle Beispiele wollte ich zeigen. Da sind Videos des russischen Verteidigungsministeriums. Im Video Nummer 1, man sieht die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, die russischen Sieger sozusagen, und dann wird eine Brücke gemacht zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem aktuellen Besatzungskrieg Russlands. Und dieser Besatzungskrieg wird präsentiert als ein Verteidigungskrieg. Man sieht die russischen Soldaten, die die ukrainischen Stellungen heldenhaft stürmen oder beschießen oder bombardieren.
Kriege enden. Doch damit der Frieden Bestand hat, braucht es Menschen mit starkem Charakter. Menschen, die bereit sind, nicht nur ihr Vaterland zu verteidigen, sondern auch zu kriechen, zu springen und zu rennen. Und vor allem für ihr Land zu siegen. Es gibt einen Beruf, der des Verteidigers. Und wenn man darin zum Profi wird, wird es zur Lebensaufgabe. Folge dem Ruf deines Herzens. Schließe dich den deinen an.
Und im zweiten Video sieht man tatsächlich die Maidan-Revolution in der Ukraine, in Kiew. Und dann sieht man sogar den Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz. Man sieht NATO-Generalsekretär, man sieht NATO-Truppen, NATO-Panzer. Und dann sieht man wieder die heldenhaften, in Anführungsstrichen natürlich, Taten von russischen Soldaten. Man sieht die russischen Soldaten, die wieder die Militärstützpunkte der Ukraine stürmen, bombardieren oder beschießen.
Ты видишь, как стремительно меняется мир. Будущее миллионов людей под угрозой.
Du siehst, wie sich die Welt rasant verändert. Die Zukunft von Millionen Menschen ist in Gefahr. Deine Sprache, deine Kultur sollen ausgelöscht, dein Heimatland zerrissen werden.
Тебе дорого. Стань силой. Которая восстановит справедливость.
Werde zur Kraft, die Gerechtigkeit wiederherstellt. Werde zur Stütze deines Landes. Schütze deine Zukunft und die deiner Kinder. Sie werden es dir nicht verzeihen, wenn du einfach zusiehst.
Ja, die Kinder werden einem nicht verzeihen. Man sieht auf dem Video wirklich Kinder, die weinen, die schreien. Diese Videos sind extrem professionell gemacht aus der Sicht von der russischen Propaganda. Sind sehr manipulativ, sind sehr emotional.
Aber gibt's da nicht irgendwie Reaktionen der Opposition?
Die Opposition, mehrere BloggerInnen und Blogger, die meisten sind im Ausland, selbstverständlich aus Sicherheitsgründen, die posten immer wieder, fast jeden Tag, kritische Videos über die russische Armee. Sie erklären den jungen Rekruten, den russischen Männern, die eventuell in den Krieg ziehen wollen, auch des Geldes wegen. Sie erklären, was sich da genau abspielt an der Front. Aber sie posten die meisten Videos auf YouTube. YouTube ist in Russland blockiert. Man braucht spezielle Programme, um sich die Videos anzugucken. Das machen schon viele Leute, viele wiederum auch nicht. Das heißt, diese Videos haben einen ziemlich begrenzten Einfluss auf die Leute in Russland. Einer der Blogger heißt Maxim Katz, der ist ein Oppositionspolitiker. Er postet Videos jeden Tag im Netz.
In die russische Armee einzutreten ist derzeit unter keinen Umständen ratsam. Es ist lebensgefährlich. Man kann verstümmelt werden, sterben oder selbst jemanden töten. Auch wenn Wehrpflichtige nicht sofort an die Front geschickt werden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man ein ganzes Jahr übersteht. Ein Jahr lang wird massiver Druck ausgeübt, einen Vertrag zu unterschreiben. Der Allgemeine Rat: Haltet euch vom Wehrkommissariat fern, meidet es weiträumig. Wir sprechen über aktuelle Gesetzesänderungen, über die Rechtspraxis und darüber, wie man der Armee entgeht.
Nun hast du dich bei deinen Recherchen vornehmlich auf die russische Seite konzentriert. Aber lässt sich auch etwas dazu sagen, wie in der Ukraine Männer rekrutiert werden? Mit welchen propagandistischen Mitteln?
In der Ukraine werden Männer schon seit über 2 Jahren offen auf der Straße abgeführt. Das hat System in der Ukraine und das wundert keinen. Die ukrainische Regierung spricht völlig zu Recht von einem vaterländischen Krieg. Das ist ein Existenzkrieg für die Ukraine. Es gibt auch in der Ukraine ganz viele Deserteure. Es gibt viele Männer, die versuchen, das Land zu verlassen, illegal. Und sie werden an der rumänischen, polnischen Grenze geschnappt. Es gibt immer wieder Meldungen, immer wieder Nachrichten, immer wieder Stories drüber. Das ist auch brutal. Also die Szenen, die sich abspielen auf den Straßen in Kiew oder in Uschgorod oder in Odessa, wie die Männer einfach geschnappt werden. Es gibt auch Schlägereien, es gibt Schießereien. Das ist ziemlich hart auch. Und das wird auch in der ukrainischen Gesellschaft nicht eindeutig eingenommen. Das ist eine umstrittene Frage, wie damit umgehen, wie Männer in die Armee rekrutieren. Aber für die Ukraine geht es um einen Verteidigungskrieg, ja. für die Ukraine gibt es leider keinen anderen Weg. Sonst verlieren sie diesen Krieg, sonst müssen sie kapitulieren und das bedeutet ein Ende für dieses Land.
Der freie Krisenreporter Roman Schell mit seinen Beobachtungen zum Krieg in der Ukraine. Soweit das aktuelle Medienmagazin. Im rbb24-Inforadio werden Sie wieder angeschlossen an die Aktualität mit Hintergrund. Bleiben Sie also auf Empfang.
rbb24-Inforadio Kultur.
Der Krieg hat Bernhard Heisig geprägt, nicht nur als Mensch, sondern auch als Künstler. In seinen Gemälden hat er sich immer wieder mit den Folgen und Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs auseinandergesetzt. In diesem Jahr wäre der Mitbegründer der Leipziger Schule 100 Jahre alt geworden. In Potsdam, im Schloss Sacro, ist noch bis Sonntag die Jubiläumsschau für Bernhard Heisig zu sehen. Und Kulturreporterin Magdalena Bienert war da.
Es beginnt idyllisch durch den Park Sacro hinein ins leicht verwitterte Gutshaus. Schloss Sacro wird seit über 20 Jahren von Ehrenamtlichen des Vereins Ars Sacro bespielt. Und dieses Jahr geht's los mit einem Paukenschlag, der einen erstmal erschaudern lässt, sobald man in die Empfangshalle tritt. Stefanie Schneider, Mitkuratorin.
Was sich eröffnet, ist eine Kriegsszenerie. Das sind verschiedene Motive, die einen von den Wänden aus anspringen, muss man fast sagen. Es ist definitiv keine leichte Kost. Bernhard Heisig führt uns hier direkt in den Zweiten Weltkrieg, in Szenen aus der Pariser Kommune, alles unter der großen Begrifflichkeit Krieg. Die Konsequenzen, die Folgen.
Bernhard Heisig ist mit nur 17 Jahren zur Waffen-SS gegangen und wurde 1945 als Invalide zurück nach Breslau entlassen. Seine traumatischen Kriegserlebnisse thematisierte er immer wieder in seinen Bildern. Bilder, die unglaublich vielschichtig sind, im doppelten Wortsinn.
Bernhard Heisig wird interessanterweise auch der Übermaler genannt. Das ist seiner Leidenschaft geschuldet, Sujets und Bilder auch immer wieder anzugehen, sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Und das ging sogar so weit, dass er zum Teil in Museen gegangen ist, mit Pinsel und Farbe bewaffnet und das Bild, was schon in einer Ausstellung im Museum hing, noch bearbeitet hat.
Rund 60 Werke Heisigs zeigt die Jubiläumsausstellung, dazu noch an die 100 Skizzen, unter anderem Buchillustrationen für Bertolt Brecht oder Erich Maria Remarque. Die finden sich neben weiteren Bildern im ersten Stock.
In diesem Raum sehen wir vermeintlich friedlichere Motive. Hier haben wir zum Beispiel Geburtstagssträuße. Die sind im Jahr 2010 entstanden. Zu seinem 85. Geburtstag wird er da wohl Blumensträuße geschenkt bekommen haben. Aber selbst da möchte ich kurz einen Satz erzählen, den mir seine Frau Gudrun Brühne auch berichtet hat. Sie sagt, das Thema meines Mannes war Konflikt. Und selbst wenn er Blumen in einer Vase gemalt hat, schlichte Stillleben, dann haben selbst die Blumen in der Vase miteinander gerungen.
Von Heisigs Frau Gudrun Brühne, die ebenfalls Malerin war und die diese Ausstellung noch initiiert hat, gibt es ebenfalls Werke zu sehen. Das Malerpaar fand im Havelland sein Zuhause und auch das Atelier. Entstanden sind so auch Bilder, die Brühne und ihren Mann gemeinsam zeigen.
Und das ist so die große Frage, ist Beziehung und Bezogenheit, Bezogensein nicht schlussendlich das, was auch ein Stück weit Frieden bringt, wenn Menschen in Beziehung treten, wenn Menschen auch mit Kunst in Beziehung treten.
Diesen Fragen gilt es nachzuspüren in der umfangreichen wie aufwühlenden Ausstellung Krieg und Frieden zu Ehren von Bernhard Heisigs 100. Geburtstag.
Und nur noch bis Sonntag ist sie zu sehen, diese Ausstellung auf den Spuren des Wahlbrandenburgers und Malers Bernhard Heisig im Schloss Sacro. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Mehr Wolken als Sonne heute am Himmel. Aber es soll vorwiegend trocken bleiben im Laufe des Tages bei Höchstwerten von 21 bis 24 Grad. Im Moment sind wir zwischen 17 und 18 Grad. Dann in der Nacht geht es zurück mit den Temperaturen auf bis zu 10 Grad. Und morgen dann wieder mehr Sonne und auch wieder ein bisschen wärmer bis 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Patrick Buchmüller.
Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Hallstätten. Behinderungen nach einem Unfall auf der rechten Spur. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Werbelin und Finnofurt steht ein defektes Fahrzeug. Die A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Barut-Mark Stau plus 20 Minuten. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz ist zwischen Quitzow und Perleberg Nord nach einem Unfall in Richtung Küritz gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin: Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf, auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden, auf der Benzstraße Richtung Bebelplatz und am Spittelmarkt bis Gertraudenstraße Richtung Alexanderplatz. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Und Tiergarten Klingelhöfer Straße wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei.
11 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Wie sollen wir erinnern an die Gewaltherrschaft Nazi-Deutschlands über Polen? Mit einem deutsch-polnischen Haus, das steht fest. Aber seit vielen Jahren streiten sich die Geister über die Art des Erinnerns, über den Ort für das Haus. Heute wird ein Zeichen gesetzt, dass das Erinnern stattfindet. Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
In Berlin wird heute ein Gedenkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Zunächst wird ein Gedenkstein enthüllt. Geplant ist später auch ein deutsch-polnisches Haus. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, hat im RBB 24 Inforadio auf die Bedeutung des Projekts hingewiesen.
Für die Polen steht vor allem der Erinnerungsstein, das Denkmal an die Opfer im Vordergrund. Als Deutsche müssen wir aber sagen, es muss erklärt werden. Daher die Idee des deutsch-polnischen Hauses, das eben drei Elemente haben soll. Das Denkmal, aber dann soll dieses Haus eben auch ein Lernort sein und es soll natürlich auch ein Ort der Begegnung werden.
Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Knut Abraham, CDU. Auch in dieser Nacht ist Israel von Raketen aus dem Iran beschossen worden. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Haifa. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es auch im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage in Kananaskis zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota, Walz, bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen